Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören. Es ist ein Stück aus dem letzten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Wir haben in der Lesung ja etwas aus dem ersten Kapitel gehört und jetzt gehen wir ganz ans Ende. 1. Korinther Kapitel 16 von Vers 5 bis Vers 24. Das sind die letzten Verse in diesem ersten Korintherbrief. 1. Korinther 16. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunas und Achaikus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt, darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Und ich bringe euch auch Grüße mit von den Heiligen aus Osnabrück, von meiner Gemeinde. Erinnert euch an die Lesung heute, wie Paulus den ersten Korintherbrief begann. Er lobt die Gemeinde, er dankt Gott für die Gemeinde, denn sie war reich an Gaben und Erkenntnis. Aber was er dort nicht erwähnt war, wofür er nicht dankt, war Liebe in der Gemeinde. Das fehlt dort. Stattdessen muss er gleich am Anfang von Spaltungen und Parteiungen reden. Ein wilder Haufen war diese Gemeinde, ein schlechtes Zeugnis. Und die Spaltungen in dieser Gemeinde, die haben sich gerade daran festgemacht, wer von welchem Prediger überzeugter war. Es haben sich in der Gemeinde also verschiedene Fanclubs gebildet. Ja? Die einen haben gesagt, also dieser Petrus, der war noch wirklich mit Jesus unterwegs. Boah, das ist der, auf den man wirklich sich verlassen kann und der uns das Wort Gottes bringt. Und die nächsten haben gesagt, nein, also Apollos, das ist der charismatische Prediger, der reißt uns vom Hocker, der müsste eigentlich hier möglichst einmal im Monat da sein. Und andere dann wieder, nein, Paulus ist doch unser Gemeindegründer. Das ist doch der, der von Anfang an hier war und so weiter. Und Paulus schreibt, Leute, es geht doch um Christus. Es geht doch um das Evangelium. Es geht doch um die Botschaft vom Kreuz. Wie könnt ihr überhaupt auf die Idee kommen, hier solche Spaltungen, Parteiungen, solche Fanclubs zu gründen für irgendwelche Prediger? Wir folgen doch Christus nach und Christus hat sich erniedrigt. Christus ist ans Kreuz gegangen. Ich verkündige die Botschaft des Kreuzes. Es gibt nichts Anstößigeres, nichts Erniedrigenderes. Christus ist ans Kreuz gegangen, hat sich über alle Maßen erniedrigt, um uns zu erretten. Und deshalb gebührt ihm alle Ehre. Und noch etwas, in ihm, im Glauben an ihm, sind wir alle eins, wir sind vereint. Paulus schreibt dann über alle möglichen Probleme in der Gemeinde, sehr viel über die Liebe. Und dann schließt er den Brief ab, nochmals mit einem eindringlichen Ruf zur Einheit und Liebe. Ja, Vers 14, wir haben es gehört, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Liebe zu Christus, das ist die Grundlage, und Liebe zu den Heiligen. Das heißt, zu allen Glaubensgeschwistern innerhalb der Gemeinde, aber auch über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus. Auch zu fremden Christen, auch zu den anderen Gemeinden. Und zeigt euch, dass ihr herzlich miteinander verbunden seid. Und dann kommt diese Grußliste, die hat ja Paulus ja immer am Ende seiner Briefe. Er grüßt ganz persönlich mit Namen, der grüßt euch. Und bitte grüßt die und die Leute. Es geht wirklich um die einzelnen Beziehungen. Jeder ist wichtig. Es geht um eine herzliche Verbundenheit. Und dann erwähnt er hier auch diesen geschwisterlichen, diesen heiligen Kuss. Das sind alles Zeichen der geschwisterlichen Liebe. Wir haben vielleicht heute andere Zeichen, Hände drücken und Umarmungen. Aber wir sollten uns diese Dinge nicht abgewöhnen lassen. Dass wir uns wirklich unsere herzliche Verbundenheit mit Worten und auch mit Gesten zeigen. Aber vor dieser herzlichen Grußliste am Ende des Briefes kommt Paulus nochmal auf die Diener Gottes, auf die Prediger und Gemeindeleiter zu sprechen. Die waren ja letztlich Anlass für Spaltung und Streit in der Gemeinde. So begann ja der Brief. Die Liebe und Einheit in der Gemeinde haben natürlich auch damit zu tun, wie ihr mit den Dienern Gottes, mit den Predigern und Leitern der Gemeinde umgeht. Ihr sollt euch nicht wegen ihnen spalten, ihr sollt keine Fanclubs bilden, keinen Personenkult betreiben, aber ihr sollt sie dennoch lieben. Und was das konkret heißt, das wollen wir uns heute in dieser Predigt anschauen. Mein Thema lautet, liebt die Diener Gottes. Liebt die Diener Gottes, indem ihr erstens die Diener Gottes unterstützt. Das ist mein erster Punkt, indem ihr sie unterstützt. Paulus schreibt hier von sich, dass es ihm nicht nur darum geht, dass er die Gemeinde da in Korinth besuchen wollte, sondern sie sollten ihn während des Winters beherbergen und dann für die Weiterreise ausrüsten und versorgen. Und das hieß mehr, als dass sie ihn quasi nochmal so ein kleines Butterbrot schmierten, dass er noch ein bisschen was auf den Weg bekam, sondern es bedeutete, dass sie ihn wirklich auch finanziell ausrüsteten für seinen weiteren Dienst. Genauso Timotheus. Auch er hat die Gemeinde besucht und es ging um seinen Dienst vor Ort, aber auch sie sollten ihn dann, Vers 11 steht das, in Frieden geleiten. Also sie sollten ihn auch ausrüsten für die Weiterreise. Wir können aus diesen Stellen, aber auch aus anderen Stellen, in anderen Briefen ableiten, dass es die Aufgabe von Gemeinden ist, Missionare und Lehrer, Prediger in Gastfreundschaft aufzunehmen, für ihren Dienst auszurüsten und sie zu versorgen. Das ist also nicht nur eine Sache, die jeder so für sich abmachen kann, so, ja, ich unterstütze noch diesen und jenen Missionar, das ist sehr schön, wenn ihr das macht. Es ist auch ein klarer Auftrag für die ganze Gemeinde. Gemeinden sollen die Gelder, die sie als Spendengelder bekommen und diese verwalten, auch dafür gebrauchen, um Missionare und Lehrer für den Dienst zu unterstützen, auch über die eigenen, möglichst über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus. Liebt die Diener Gottes, indem ihr sie unterstützt. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Liebt sie, indem ihr sie wertschätzt. Es spricht natürlich Bände, wenn Paulus hier die Gemeinde extra darum bitten muss, so mit Timotheus umzugehen, dass er ohne Furcht bei ihnen sein kann. Da liest man ja mal so drüber weg, aber zieht euch das mal rein, ja. Es wäre schön, wenn der Timotheus, mein treuster Mitarbeiter, sich bei euch nicht fürchten muss. Stellt euch vor, ich würde aus meiner Gemeinde vielleicht mal den Jonas, der predigt heute bei uns, hierher schicken und müsste dann extra noch so eine kleine Notiz, ein kleines Briefchen an Jochen und Jürgen mitgeben. Wäre schön, wenn er keine Angst haben muss, wenn er bei euch zu Gast ist. Also wie sind die mit den Dienern Gottes umgegangen, die nicht zu ihren Idolen gehörten? Ja, entweder hopp oder top. Entweder du warst beliebt, du hattest deinen Fanclub oder du musstest eben sehen, wo du bleibst. Mark Dever schreibt ganz passend, der Prediger hat schon einen richtig harten Job, oder? Der Prediger muss einer sein, bei dem sie das Gefühl haben müssen, dass er einer ist, zu dem sie ein Stück weit eine Beziehung aufbauen können, mit dem sie reden können, bei dem sie sich geben können, wie sie sind und dem sie vertrauen können. Aber er muss auch geistlich wirken, aber nicht zu sehr. Und natürlich muss er viel Wissen haben, aber auch kein Klugscheißer sein. Er muss selbstsicher wirken, aber auch nicht zu sehr. Er muss liebevoll wirken, aber nicht zu sehr. Und seine Predigt, nun, seine Predigt muss gut genug sein, relevant genug, unterhaltsam genug, packend genug und ganz sicher auch kurz genug. Was sagt Paulus hier in Vers 10? Denn er arbeitet im Werk des Herrn wie auch ich. Es geht doch nicht darum, ob Prediger, Lehrer, Älteste meinen persönlichen Vorlieben, meinen Hörgewohnheiten entsprechen. Es geht darum, ob sie Diener Gottes sind, Diener des Herrn sind. Und wenn sie Diener des Herrn sind, dann soll ich sie wertschätzen. Damit ist jetzt keine Lobhudelei gemeint, aber dass ich ihnen Dankbarkeit und Freundlichkeit entgegenbringe, auch in meiner inneren Einstellung. Umso mehr, wenn sich der Diener des Herrn, ja, wenn er den Mut aufbringt, Geschwister auch zu ermahnen, den Finger auch in die Wunde zu legen. Das ist somit der schwierigste Job, den keiner gerne macht. Ja? Zu ermahnen, die ernsten Gespräche führen. Umso mehr soll ich ihn dafür lieben und wertschätzen. Umso mehr, wenn er sich aufopfert für den Herrn, wie eben Timotheus und Paulus und viele andere. Jeder hat seinen Stil. Prediger und Älteste machen auch Fehler, keine Frage. Doch letztlich geht es darum, ob er seinen Dienst treu ausübt und ob er den Herrn liebt und ob er eben nicht sich, sondern Jesus Christus in den Vordergrund stellt. Und wenn ihr dann diese wertschätzende, liebevolle Einstellung den Dienern Gottes entgegenbringt, dann werdet ihr auch Verständnis für sie haben. Verständnis auch für ihre Entscheidungen und Handlungen, die ihr vielleicht nicht gleich versteht. Die vielleicht euch auch gar nicht passen. Damit komme ich zum dritten Punkt. Wir hatten also, liebt sie, indem ihr sie unterstützt, indem ihr sie wertschätzt. Und jetzt liebt die Diener Gottes, indem ihr ihnen Verständnis entgegenbringt. Die Korinther haben Erwartungen an bestimmte Diener Gottes gehabt. Ganz klare, konkrete Erwartungen. Nämlich, dass sie sie regelmäßig besuchen, dass sie ihnen dienen sollten. Sie wollten, dass Paulus kommt, wenn es Probleme gibt, dass er sie löst, wenn es Streit gibt, dass er ihn schlichtet. Sie wollten, dass Apollos regelmäßig kommt, weil seine Predigten so toll waren, weil sie ihn so gern gehört haben. Und sie wollten eben, dass dieser Timotheus nicht unbedingt kommt, weil der ist unerfahren und jung und wir brauchen hier die Profis. Ja? Es ist auch nicht so schlimm, dass sie wollten, dass Paulus kommt und dort die Probleme löst. Es ist auch nicht schlimm, dass sie gerne wollten, dass der Apollos kommt, dieser charismatische Prediger. Aber Paulus sagt ihnen, wenn es mal nicht so läuft, wie sie es sich gewünscht haben, dann sollten sie Verständnis dafür haben. Ja, sie, Paulus, Apollos, Timotheus und die anderen sind Diener des Herrn. Sie müssen dort wirken und predigen, wo der Herr es will. Paulus sagte, ich muss halt jetzt noch eine kleine Weile in Ephesus bleiben. Apollos konnte noch gar nicht absehen, wann er das nächste Mal wieder diese Gemeinde besuchen konnte. Diener des Herrn machen ihre Pläne. Die haben Visionen. Gott will das auch von ihnen. Aber sie müssen eben auch flexibel sein, denn Gott führt sie manchmal kurzfristig ganz andere Wege. Wir lesen das hier in Vers 9. Gott hatte eine Tür in Ephesus geöffnet. Paulus ging das ständig so. Er hatte immer irgendwelche Pläne. Der war ein Mann, der war zielstrebig. Der wusste immer, ja, das nächste Ziel, dort möchte ich jetzt hin, das muss ich jetzt machen. Und dann musste er ständig seine Pläne ändern, weil Gott es ihm so deutlich gemacht hat. Musste ständig seine Reiseplanung ändern. Und genau dafür hat er gerade von den Korinthern sehr viel Unverständnis geerntet. Ja, im zweiten Korintherbrief muss er dann lang und breit sich dafür entschuldigen, dass er eben nicht so gekommen ist, wie er es vorgehabt hatte. Und wir kennen das ja, die Einstellung zu den Ältesten, Mensch, warum macht ihr das jetzt so? Ihr hattet doch das ganz anders geplant, es wurde ganz anders kommuniziert und so weiter. Ganz schnell hat man da Unverständnis. Leiter müssen Entscheidungen treffen und das fällt nicht immer leicht. Sie sind hin und her gerissen oftmals. Aber ihre erste Verantwortung gilt gegenüber Gott. Und darüber hinaus haben Leiter meistens ein größeres Bild von der Situation der Gemeinde, manchmal auch von der Situation der Gemeinden. Sollte jedenfalls so sein. Sie tragen große Verantwortung und sie müssen ihren Dienst gründlich tun. Auch das wird hier deutlich. Ja? Sie müssen ihn gründlich tun, gewissenhaft. Und das hat dann Konsequenzen für ihre Entscheidungen. Paulus lässt das hier anklingen. Er konnte eben jetzt noch nicht kommen, weil seine Arbeit in Ephesus eben noch nicht erledigt war. Er wollte dann auch nicht einfach nur schnell mal mit dem Boot rüber, sondern er musste über Mazedonien reisen, weil auch dort Gemeinden waren, die er besuchen musste, denen er dienen musste. Und er wollte dann auch in Korinth nicht nur eine Stippvisite machen, sondern er wollte dort länger bleiben. Also er wollte gründlich vorgehen, gewissenhaft, treu zu Jesus. Und auch das ist klar, Leiter haben auch Anfechtungen. Oftmals werden sie stärker als andere von Satan angegriffen. Ist ja klar. Wenn Satan erfolgreich ist bei einem der Leiter der Gemeinde, kann er viel mehr Übel anrichten, als wenn er nur irgendein Gemeindemitglied ins Übel zieht. Es gibt Anfechtung von innen durch die eigenen Sünden, durch die eigenen Begierden und es gibt natürlich Anfechtung von außen. Leiter schlagen sich manchmal mit Problemen herum, von denen die Mitglieder oftmals nichts oder wenig wissen. Und wenn Leiter gerade mal keine Probleme hat, dann weiß er schon ganz genau, ich kann jetzt kurz Luft holen, das nächste Problem kommt mit Sicherheit. Was lesen wir hier, Vers 9? Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Wow, es läuft wieder. Ja, die Zahlen gehen nach oben. Nicht die Inzidenzien, sondern die Bekehrungszahlen oder was auch immer. Aber dann, und es gibt viele Widersacher. Während manche Gemeindemitglieder nur einen gewissen Ausschnitt sehen, da wo sie dienen, das was ihnen wichtig ist, wo sie Erfahrungen haben, und dementsprechend diesen Ausschnitt dann auch betrachten und sich dann sagen, Mensch, das ist so wichtig. Hier müsste man mal was machen. Hier müssten die Ältesten doch mal ein bisschen mehr sich engagieren. Hier müsste man mal da auch mal eine Predigt dazu halten und so weiter und so fort. Haben Leiter eben das ganze Bild vor sich. Sie sind mit vielen Problemen beschäftigt. Sie tragen vielfältige Verantwortung, haben alle möglichen Mitglieder, manchmal sogar mehrere Gemeinden oder Werke, mit ihren vielfältigen Problemen und Bedürfnissen vor Augen und müssen danach dann ihre Entscheidung treffen. Und das kann dann zu Unverständnis führen. Klar, wenn ich nur das sehe und der Gemeindeleiter sieht das und hat dann einen ganz anderen Schwerpunkt, den er legt, das führt für mich in meinem Bereich, aber die Kinderarbeit ist wieder zu kurz gekommen. Na, toll. Die Kinder sind doch die Zukunft der Gemeinde. Hier müssen wir doch was machen. Der nächste, ja, die Altenarbeit, da denkt wieder keiner dran. Die Alten sind immer alleine. Und so weiter und so fort. Das kann zu Unverständnis führen, weil man die Schwerpunkte anders setzt oder weil man eben nicht alle Informationen vorliegen hat, wie eben der Leiter. Das gebe ich auch zu. Es gibt oftmals ein Problem mit der schlechten Information. Ja? Dass die Ältesten zusammensitzen und die besprechen so viel über die Dinge, dass sie irgendwann denken, es wissen alle schon. Ja, oder haben so oft bei so viel Gelegenheit darüber geredet, dass ich sage, na, jetzt haben wir ja genug darüber geredet und dann kommt raus, es wissen noch gar nicht alle. Ja, also es ist oftmals ein Problem, dass man es vernachlässigt, wirklich den Informationsfluss da aufrechtzuerhalten. Und wir sollten als Lehrer und als Leiter und Lehrer uns natürlich Mühe geben, dass wir das gut machen. Dennoch ist es wichtig, den Leitern erstmal Verständnis entgegenzubringen, auch wenn man die Entscheidungen nicht nachvollziehen kann oder vielleicht sogar ganz anderer Meinung ist. Es spricht nichts dagegen, nachzufragen und um Klärung zu bitten. Da freuen sich die Ältesten, wenn man kommt und nochmal nachfragt und sich das erklären lassen will. Aber wenn man grundsätzlich versucht, zunächst erstmal Verständnis entgegenzubringen, weil man weiß und darauf vertraut, dass die Leiter Diener des Herrn sind und von ihm geleitet werden, dann hilft das ungemein. Ja, es ist ein ganz großer Unterschied, wenn ich mit Wut im Bauch zum Leiter gehe und sage, wie konntest du das nur jetzt machen? Oder wenn ich grundsätzlich weiß, es ist ein Diener des Herrn, ein Segenskanal Gottes, der hat ein bisschen noch eine andere Sichtweise, dann will ich doch jetzt mal nachfragen, wie sie jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und das führt uns dann zum nächsten wichtigen Punkt, zur nächsten wichtigen Einstellung. Liebt die Diener Gottes, indem er sie unterstützt, indem er sie wertschätzt, indem er ihnen Verständnis entgegenbringt und jetzt viertens, indem ihr euch ihnen unterordnet. Paulus erwähnt dann eben auch noch die Mitarbeiter, die Leiter der Gemeinde vor Ort. Ja, bisher ging es ja so um die übergemeindlichen Theologen und Prediger, die da unterwegs waren. Jetzt geht es um die Gemeindeleiter vor Ort. Stephanas, Fortunas, Archaikos. Und gerade da ermahnt er zweimal, sich ihnen unterzuordnen. Ja, Vers 16, ordnet euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Und dann nochmal Vers 18, darum erkennt solche an. Bekannten Predigern und Theologen ordnet man sich manchmal viel leichter unter, weil sie bekannt sind, weil sie natürlich in ihrem Fach herausragend sind, sind ja nicht umsonst so bekannt, sie sind Koryphäen. Ja, wir kennen sie alle, Piper, Carson, MacArthur, Rühle und so weiter. Und die Leiter und Mitarbeiter vor Ort, die vielleicht noch nicht einmal Theologie studiert haben, die betrachtet man schon mal in einem ganz anderen Licht, viel kritischer. Ja, schön, dass er sich hier so engagiert, aber ob er es wirklich weiß? Zum Beispiel bei Entscheidungen, die ich in meinem Leben persönlich treffen muss und wo ich dann mir schon denken kann, wenn ich jetzt zum Ältesten gehe und ihn frage nach seinem Rat, ich weiß ja schon, was der sagt, kann ich doch viel schlauer machen. Ich frage alle möglichen anderen Theologen, bis mir irgendeiner dann die Antwort gibt, die ich hören will. Und mit der Antwort in der Hand kann ich dann meine Entscheidung fällen und mich vor meinen Ältesten zu Hause rechtfertigen, dass ich ja auch die großen Theologen gefragt habe. Der und der hat mir den und den Rat gegeben. Klar, dass dir irgendwann jemand die Antwort gibt, die du hören willst, weil der kennt dich ja nicht und deine Situation. Dich wirklich kennen und deine Situation und deine Gemeinde, das sind deine Ältesten, deine dir von Gott gegebenen Ältesten. Es gilt immer, dass wir auch dass wir auch die Leiter und vor allem das, was sie sagen, an der Schrift prüfen müssen. Es ist nicht so, dass die unfehlbar sind. Aber gleichzeitig gilt, dass Gott sie zu ihrem Dienst beauftragt und autorisiert hat. Sie sind Unterhirten unter unserem großen Hirten Jesus. Ja, sie sind Unterhirten, aber das heißt dennoch, dass sie Hirten über der Gemeinde sind. Sie sind Jesu Werkzeuge für die Leitung und Unterweisung seiner Gemeinde. Und darum sollen sie anerkannt werden und die Gemeindeglieder sollen sich ihnen unterordnen. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern mit dankbarem Herzen. Dankbar Jesus gegenüber, dass er sie durch sie leitet und unterweist. Betrachtet eure Ältesten als Segenskanäle Jesu. Dankbar ihnen selbst gegenüber, dass sie sich, wie es in Vers 15 heißt, dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben, dass sie mitwirken, mitarbeiten, dass sie viel Zeit und Kraft und oftmals Geld und Nerven bereitwillig opfern. Ich staune darüber. Ich bin ja auch Ältester, aber ich werde bezahlt dafür. Ich bin ein angestellter Pastor. Ich werde bezahlt dafür, dass ich mich Abend für Abend hinsetze, irgendwelche Sitzungen halte, Probleme wälze, unangenehme Gespräche führe und so weiter und auch die schönen Dinge machen darf, wie in Gießen zu predigen. Aber der normale Älteste, der hat seine Arbeit ganz normal und macht das nebenbei, ehrenamtlich. Der setzt sich Abend für Abend hin und muss dann noch die Extraschicht einlegen. Der muss diese unangenehmen Gespräche führen. Der muss diese Probleme wälzen und immer wieder wälzen. Und wenn die Probleme endlich erledigt sind, weiß er, jetzt kommt gleich das Nächste. Die investiert Zeit und Nerven und Geld und alles, was sie haben. Was für ein Opfer. An anderer Stelle ermahnt Paulus darum, die Gemeinde, die Ältesten, die im Wort und Lehre der Gemeinde dienen, doppelter Ehre wert zu achten. Ja, 1. Timotheus 5, Vers 17. Und Älteste, die euch vorstehen und zurechtweisen, zu lieben. 1. Timotheus 5, 12 bis 13. Älteste haben natürlich ihre Ecken und Kanten. Sie sind auch Sünder. Sie haben ebenso Schwächen und Probleme. Sie brauchen auch Christus als ihren Erlöser. Sie sind von ihm abhängig. Sie brauchen seine Vergebung jeden Tag, wie jeder von uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist der Herr und er setzt sie letztlich ein und wirkt durch sie. Er hat sie über die Gemeinde gestellt und er will, dass ihr euch unter sie stellt, dass ihr euch ihnen anvertraut. In diesen Tagen höre ich von Christen immer wieder, dass wir uns unterordnen müssen unter die Obrigkeit. Wir müssen uns unterordnen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch unser Zeugnis da außen, Unterordnung unter die Obrigkeit bezüglich all der Maßnahmen wegen Corona. Da sage ich, ich bin auch für Unterordnung. Ja, ordnet euch dem Staat unter in dem Bereich, wo Gott euch den Staat gegeben hat zum Unterordnen. Aber ordnet euch eben auch den Ältesten unter, die Gott euch gegeben hat. Ordnet euch in dem Bereich der Gemeinde den Ältesten unter. Wenn ihr so sehr auf Unterordnung pocht, dann ordnet euch doch bitte unter. Ja, es sind ja nur die Ältesten. Die haben ja noch nicht mal studiert teilweise. Die können ja nur auf der Grundlage der Bibel Entscheidungen treffen. Während die Wissenschaftler viel bessere Grundlagen haben, ja, und so weiter. Ordnet euch euren Ältesten unter. Vertraut euch ihnen an. Und wenn sie Entscheidungen treffen, die ihr nicht gleich verstehen könnt, ordnet euch trotzdem unter. Auch wenn sie in manchen Bereichen vielleicht nicht so viel wissen wie du. Vielleicht können sie mit dir gar nicht intellektuell mithalten. Vielleicht sind sie gar nicht so der Fachmann in manchen Bereichen und du weißt es viel besser. Wisst ihr was? Die ersten großen Gemeindeleiter, das waren alles einfache Handwerker und Fischer. Solche Leute hat Jesus ausgesucht, um die Gemeinde zu leiten. Er hätte natürlich nach Jerusalem gehen können, da waren die ganzen Koryphäen, die ganzen bekannten Prediger und Theologen und Professoren. Denen hat er das Maul gestopft. Und in seinen Dienst gestellt hat er die einfachen Fischer und Handwerker. Es geht in der Gemeinde nicht um weltliche Weisheit, sondern um Gottes Weisheit. Und wie gelangt man denn zu Gottes Weisheit? Durch Demut und Unterordnung. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Ihr kennt wahrscheinlich alle Pastor Wilhelm Busch. Das war ja dieser berühmte Jugendpastor aus Essen, ne? Vor allen Dingen dann nach dem Zweiten Weltkrieg, auch davor und währenddessen war er aktiv. Und er war viel unterwegs, kannte alle möglichen Leute und er hatte ein großes Arbeitszimmer und in seinem Arbeitszimmer hatte er dann von seinen Vorbildern und wichtigen Leuten aus seinem Leben und aus der Theologie, Kirchengeschichte dann Bilder hängen. Also Luther und Calvin und wie sie alle hießen. So. Aber er hatte nicht nur irgendwelche bekannten Koryphäen, sondern er hatte auch Bilder dort hängen von ganz einfachen Leuten, zum Beispiel von einem einfachen Bauern aus irgendeiner Gemeinschaft, die er ab und zu als junger Student besucht hat, weil er von ihnen so viel lernen durfte. Ganz einfache Leute. Älteste sind nicht Angestellte, nicht Gemeindemanager, die eben hier den Laden am Laufen halten. Sie sind Hirten eurer Seelen. Sie sind damit Segenskanäle Gottes für euch. Ihr sollt ihnen nicht blind folgen. Ihr sollt ihnen nicht alles überlassen und sagen, ja, die müssen das ja machen und wir lehnen uns zurück. Was steht hier im zentralen Vers zwischen den Missionaren und übergemeindlichen Lehrern auf der einen und den Gemeindeleitern auf der anderen Seite? Was steht hier im zentralen Vers dazwischen? Vers 13 und 14. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wacht, das Erste. Da geht es darum, geistlich wach zu sein. Wer wach ist, der bemerkt Angriffe des Teufels, der erkennt Sünden, der lebt nicht gleichgültig, er achtet auf das Wort Gottes, er betet. Dann fest im Glauben. Das bedeutet, dass man das Evangelium festhält, dass man Christus im Mittelpunkt hat. Dann seid mannhaft. Hier geht es um Reife, um Tapferkeit, Disziplin und Selbstbeherrschung. Und dann seid stark. Und dieses Wort steht im Passiv. Das heißt also, werdet gestärkt. Lasst euch stärken. Wir können uns nicht selbst stärken. Gott muss uns stark machen. So, die Frage lautet, wie wird man geistlich wachsam? Steht fest im Glauben, mannhaft und stark. Wie wird man das? Durch das Wort Gottes. Durch wen bekommt ihr das Wort Gottes in Verkündigung und Seelsorge? Vielfach durch die Leiter und Lehrer und Mitarbeiter der Gemeinde. Es ist gut, irgendwelche guten Predigten im Internet zu hören. Macht das. Aber nur eure Gemeindeältesten kennen euch in eure Gemeinde und können in diese Situation hineinsprechen. So will Gott wirken. Jedes Mitglied trägt durch die ihm gegebenen Gaben Verantwortung für die anderen Mitglieder. Jeder von euch ist ein Segenskanal Gottes für die anderen in dieser Gemeinde. Wir sind der Leib Christi. Jeder hat eine Aufgabe. Aber die Ältesten tragen für alle Verantwortung und das natürlich auch in einer besonderen Weise vor Jesus, dem Herrn und Haupt der Gemeinde. Darum nochmal, lasst alles in Liebe geschehen. Das bedeutet darum auch gerade den Ältesten gegenüber, sie zu lieben. Und auch die stärksten Leiter sind letztlich voller Schwachheit. Aber Gottes Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, Gott gibt sein Evangelium in irdene Gefäße. Ein irdenes Gefäß ist ein Tonkrug. Ja, könnt ihr mal zu Hause einen Tonkrug nehmen und fallen lassen, kaputt. Ja. Das ist ein vergängliches, ein zerbrechliches Gefäß. Und Paulus sagt, aber in dieses Gefäß gibt Gott diesen Schatz des Evangeliums hinein. Um letztlich zu zeigen, dass er durch sein Evangelium die Gemeinde baut. Das ist das Entscheidende, das Evangelium. Gott verändert die Herzen, weil er unsere Schuld vergibt, weil er uns mit seiner Liebe füllt. Darauf dürft ihr vertrauen und darum die Diener Gottes. Und zwar die Diener, die Gott euch in eurer Gemeinde gegeben hat, von ganzem Herzen lieben. Die Diener des Herrn brauchen keine Fans, sondern treue Liebe. Liebt sie, indem ihr sie unterstützt. Durch finanzielle Mittel, durch Gastfreundschaft, durch Beistand. Meistens ist es so, dass die Ältesten der Gemeinde diesen die Gastfreundschaft üben und immer alle möglichen Leute einladen. Es kann auch mal umgedreht sein. Ladet mal die Ältesten ein. Liebt sie, indem ihr sie wertschätzt, weil sie Diener des Herrn für die ganze Gemeinde sind. Liebt sie, indem ihr ihnen Verständnis für ihre Entscheidungen entgegenbringt, auch wenn man manche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann. Wohl aber weiß, dass sie oftmals in ihren Entscheidungen mehr berücksichtigen, als man meint. Und liebt sie, indem ihr euch ihnen unterordnet. Indem ihr sie dankbar als Hirten der eigenen Seele, als von Jesus eingesetzte Leiter annehmt. Und so beendet dann Paulus seinen Brief und so möchte ich jetzt diese Predigt beenden. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen.